Ja, wir befinden uns jetzt hier im Rechtshaus der Universität Hamburg und bei uns ist Professor Johannes Kaspar und wir wollen ein bisschen mit Ihnen über Ihre Zeit, insbesondere auch als Landes- oder beziehungsweise als Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit hier in Hamburg reden, aber auch ansonsten über das, was so mit Datenschutz und Ihrem Leben vielleicht zu tun hat. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kasemann. Freut mich.
Genau, und wir fangen, glaube ich, gleich ein bisschen mal an, in Ihre Vita reinzugucken. Sie haben einen eigenen Wikipedia-Eintrag, das macht es immer einfacher, so ein bisschen was rauszufinden, dass Sie 62 zum Beispiel in Salzgitter geboren sind, dass Sie von 2009 bis zu diesem Jahr, wir befinden uns jetzt im Herbst 2021, also bis vor wenigen Monaten, hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit waren. Ihr erstes Staatsexamen haben Sie 89 gemacht, ganz klassisch, zwei Jahre später dann das zweite. Dazwischen haben Sie auch noch promoviert an der Uni Göttingen. Zu welchem Thema denn?
Rousseau, die Rechts- und Staatsphilosophie Jean-Jacques Rousseaus.
Hat mit Datenschutz nicht viel zu tun gehabt.
Ach doch, eigentlich schon, weil es geht um im Prinzip ja Grundrechte, es geht um Freiheiten, es geht um im Prinzip rechtsphilosophische, rechtsethische Ausführungen und insofern kommt das irgendwo alles auch miteinander zusammen.
Dann waren Sie 95 bis 99 hier an der Uni in Hamburg wissenschaftlicher Referent im Umweltrecht. Da gibt es zwar auch Berührungen zum Datenschutz, gerade was so Auskünfte angeht, aber damals glaube ich noch nicht. Dann ab 96 Lehrbeauftragter, jetzt wird es auch nochmal interessant, was die Verbindung zum Datenschutz angeht. 99 haben Sie die Habilitation im Bereich Tierschutz und Recht gemacht. Da war jetzt wenig Datenschutz drin, oder?
Nein, das ist sehr, sehr analog. Der Tierschutz ist im Prinzip eine gesetzlich geregelte Materie, die im Wesentlichen genauso schwierig umzusetzen ist wie der Datenschutz. Wir haben in beiden Bereichen massive Vollzugsdefizite und insofern geht es in beiden Bereichen um Rechte, einmal die Rechte der Kreatur, des Tieres, einmal um die Rechte der Betroffenen und die sind unheimlich schwer durchzusetzen.
Das Ganze war an der Uni Marburg, dann 2000 bis 2002 Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung in Frankfurt am Main. Sie sind also durchaus umgekommen in Deutschland. Seit 2002 dann stellvertretender Leiter des wissenschaftlichen Dienstes des Landtags in Schleswig-Holstein und seit 2007 Honorarprofessor hier an der Uni Hamburg. Ab wo in diesem ganzen Ihrer Vita kam denn wirklich massiver Datenschutz dann als Thema bei Ihnen an?
Na, eigentlich im wissenschaftlichen Dienst des Landtags. Wir hatten damals viele Datenschutzthemen auf der Schiene. Wir haben damals auch den Landtag gestützt in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Da ging es im Prinzip um Videoüberwachung, Videoscreening. Ein Fall, der ja dann vom Bundesverfassungsgericht auch gelöst wurde in unserem Sinne. Und wir hatten auch schon Fragestellungen dann am Ende, als ich dort war, mit Google Street View.
Wie kam es dann dazu, dass Sie Hamburger Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit wurden?
Ja, das kam natürlich dadurch, dass ich mich auf eine Ausschreibung dann beworben hatte und im Endeffekt eben auch dadurch, dass ich in dem Bereich schon auch gearbeitet hatte und mit den Themen auch im Prinzip vertraut war.
Das hat Sie ja dann doch eine ganze Zeit auch begleitet. Das sind ja immerhin 12 Jahre, die das dann waren. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrer Amtszeit?
Zufriedenheit ist eigentlich kein Kriterium für einen Datenschutzbeauftragten. Eigentlich darf der Datenschutzbeauftragte nie zufrieden sein, aber ich bin ja auch nicht mehr aktiv dabei. In der Rückschau kann ich sagen, wir haben viel geschafft. Wir haben die Dinge auch etwas nach vorne getrieben, auf unsere Weise, auch vielleicht nicht ganz so uniforme Weise, wie das teilweise geschieht. Aber wir haben was bewirken können. Und ich glaube, als Endresultat kann man sagen, auch Big Tech kann reguliert werden. Es kommt einfach auf den Willen drauf an und auf die Strukturen, die man dafür auch auslegt.
Ja, die Politico, eine englischsprachige Wochenzeitung, die in Brüssel jeden Donnerstag erscheint, hatte sie 2020 zu den wichtigsten 30 einflussreichsten Personen in Europa gezählt für 2020. Kann es sein, dass Sie in Europa vielleicht noch bekannter sind als in Deutschland? Was vermutlich mit Ihren Aktivitäten gegenüber Google und Facebook verbunden sein könnte?
Ja, erstmal hallo Herr Ross, freut mich auch, dass Sie dabei sind. Also ja, das in der Tat, dass man mich dort in diesen Kreis mit einberechnet, ist vielleicht auch erstmal überraschend, das kam auch überraschend für mich. Aber man hat natürlich auch in der Tat eine gewisse Außenwirkung gehabt und die ist teilweise eben auch durchaus global gewesen, weil die Auseinandersetzung eben mit Großkonzernen im digitalen Bereich, mit Big Tech, hat natürlich eine Außenwirkung, die ganz enorm ist. Und insofern hat das auch häufig zu Diskussionen geführt, die eben weit über Europa dann hinausgingen. Und insofern denke ich, ist das eine Zuschreibung. Inhaltlich kann ich dazu wenig sagen. Ich habe jedenfalls mich bemüht, diesem Ruf gerecht zu werden und das getan, was man tun konnte.
Gab es Anfragen von Journalisten aus aller Welt, aus den USA, standen ja ihr vor ihrer Tür und baten um Interviews?
Ja, also wir haben extrem viele unterschiedliche internationale, auch Medienagenturen gehabt, ja, die sich bei uns meldeten, aber auch große Verlage, Zeitungen, die immer wieder auch bei uns sich zu großen Themen dann gemeldet haben. Insofern war das schon ein sehr internationales auch Geschäft für uns.
War das für Sie was, was Sie gerne mochten? Also es gibt ja durchaus ganz unterschiedlich Menschen in Verwaltung, gerne welche, die eher was Lokales mögen, auch weil es ja sprachlich manchmal etwas schwieriger ist. Oder mochten Sie das gerne, dass Sie international auch dann tätig wurden?
Ja, es ist natürlich ganz wichtig, ob da Unterstützung kommt oder ob da nicht Unterstützung kommt. Ich fand es immer als sehr, sehr unterstützend, auch die internationale Presse zu den Themen, ob es jetzt Google war oder Facebook zu bestimmten Punkten, hat natürlich auch einen gewissen Druck ausgeübt auf die Konzerne, weil eben dort eben die Öffentlichkeit mit am Tisch saß. Im Gegensatz dazu war es häufig so, dass in der Lokalpresse eher die Stimmung gegenüber dem Datenschutz dann auch gerade in den letzten Jahren eher etwas negativ war, weil man doch eher sozusagen seinen Bereich von Datenschutz belastet sieht. Man hat hier viele Wirtschaftsunternehmen und da war dann eher auch die Unterstützung mehr in der internationalen oder europäischen Medienszene, als es möglicherweise die lokalen Medien waren.
Wobei es ja wahrscheinlich auch ein mehr oder weniger Auf und Ab, also so wie ich es auch selber wahrgenommen habe, es kommt ja immer so ein bisschen auch auf die Strömung des Jahres an. Mal gibt es Zeiten, da hat man alle hinter sich, wenn es gegen Facebook geht und Google, und es gibt wieder Jahre, wo der Datenschutz plötzlich irgendwie das Böse ist. Ist das etwas, was Sie tangiert oder haben Sie sozusagen, also musste man immer so ein bisschen gucken, zur Zeit ist es ein bisschen schwierig gerade mit diesem Thema, da sind wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger, weil das Image gerade des Datenschutzes ist im Keller, aber in anderen Zeiten hauen wir ein bisschen mehr drauf oder war also, das eigentlich nicht Thema?
Ich muss eigentlich sagen, so aus der Retrospektive muss man schon sagen, so die ganz negativen Berichte kamen eigentlich aus dem internationalen Pressebereich nie in dem Bereich des Datenschutzes. Da wurde alles, was wir gemacht haben, irgendwie dann objektiv berichtet. Das muss man schon sagen, das war eine sehr, sehr faire und offene Berichterstattung. Dass der Datenschutz so ein bisschen ins Bashing geriet, auch in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, muss man ja sagen, auch pandemiebedingt, das ist ein deutsches Phänomen.
Kommen wir noch zu einigen Highlights aus Ihrer Amtszeit. Zu einer der in Deutschland am frühesten bekanntesten Aktivitäten von Ihnen könnte eine Nicht-Aktivität zählen, nämlich dass Sie 2015 nicht, wie erwartet, einen turnusgemäßen Tätigkeitsbericht vorlegten, sondern stattdessen eine Mängelliste Ihrer Behörde. Ihre Begründung war damals, dass die Ausstattung und personelle Situation nicht ausreichen, um die gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen, zu denen Sie beispielsweise anlasslose Kontrollen der öffentlichen Bereiche und Unternehmen Xing, Parship, Facebook und Google zählten damals so dazu. Hat sich die Situation seitdem gebessert?
Eigentlich ist die Problematik weitgehend so geblieben. Wir haben über Jahre hinweg immer wieder Forderungen im Haushaltsverfahren aufgestellt, die dann im Haushaltsverfahren entweder dann bereits auf der Ebene der Finanzbehörde oder dann am Ende in der Bürgerschaft gestrandet sind. Wir haben zwar auch immer was gekriegt, man kann jetzt nicht sagen, dass wir überhaupt nichts bekommen hätten, das wäre sicher falsch, aber wir haben eben immer nur einen ganz kleinen Teil von dem bekommen, was wir bekommen haben. Und das führte jetzt dazu, dass wir am Ende die Spanne zwischen dem, was wir schaffen konnten und was wir schaffen mussten, immer größer wurde. Fakt ist, dass wir zu meiner Zeit am Ende eine riesige Zahl von nicht bearbeiteten Eingaben liegen haben, die Behörde über die nächsten Monate, Jahre noch belastet, wenn nicht endgültig auch mehr Leute eingestellt werden. Das ist bedauerlich und das ist auch von der Politik ein absolut defizitäres Doing, weil man muss sich natürlich vorstellen, der Datenschutz muss angemessen ausgestattet sein. Das ist ein Recht nach europäischem Sekundär- und Primärrecht. Hat jeder Behördenleiter darauf einen Anspruch und nicht diesen Anspruch für sich, sondern um den Menschen zu helfen. Und wenn das insbesondere natürlich von einer sozialdemokratischen Regierung, die dann in den letzten Jahren ja hier in Hamburg war, dann so nicht gesehen wird, dann finde ich das schade und finde das problematisch. Wäre ich noch länger hier gewesen, hätte ich da auch noch wahrscheinlich das eine oder andere gemacht. Und ich hoffe, dass mein Nachfolger hier glücklicher wird.
Wie war denn die Reaktion auf diese Mängeliste sonst?
Naja, das ist einfach, wir haben in den Jahren, in denen es um unsere Ausstattung geht, immer mehr Statistik gemacht. Wir haben alles, was wir in der Behörde gemacht haben, weitgehend erfasst. Wir haben Eingaben erfasst, wir haben Bearbeitungszeiten erfasst und wir haben im Prinzip uns gläsern gemacht dafür. Und das ist gut. Ich finde, das ist auch der richtige Weg, wie eine Behörde dann agieren muss. Nur das hat alles eigentlich nicht viel gebracht. Am Ende stand dann immer das Wort eben der Politik, angemessene Ausstattung ist erreicht, gegen das Wort des Behördenleiters, der sagte, nein, sie ist nicht erreicht. Und in dieser unterschiedlichen Auslegung des Begriffs der angemessenen Ausstattung liegt die große Problematik dieser Verfahren. Darum bin ich der Meinung, das war jetzt auch im letzten Tätigkeitsbericht nochmal eine ganz wesentliche Forderung, es muss Schluss sein damit, dass die Politik einfach sagt, das ist angemessen und basta, sondern es muss ein unabhängiges Gremium künftig die Bedarfe einer vollständigen unabhängigen Behörde extern ermitteln und dann entsprechend in einem Gutachten das dann auch auf den Tisch legen. Und dagegen kann man dann auch von der Politik nicht mehr einfach sagen, das stimmt nicht, sondern das sind dann in der Tat Untersuchungen, die objektivierbar sind. Und das brauchen wir. Und ich glaube, das brauchen wir nicht nur in Hamburg, das brauchen wir insgesamt. Die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörde reicht ja nur so lange, wie sie auch richtig ausgestattet ist. Und dieses Ausstattungsproblem, das haben wir eben als Defizit des Momentum nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Ländern, Bundesländern insbesondere. Und insofern ist dieser verfahrensmäßige Vorschlag, dass künftig im Haushaltsverfahren eine unabhängige Stelle angelaufen wird, glaube ich, ganz wesentlich.
Dann war 2015 ja noch 3 Jahre vor der DSGVO. Hat es denn mit der DSGVO noch eine weitere Verschärfung gegeben? Da kamen ja neue Aufgaben auch teilweise dazu. Auch Transparenzgesetz und so weiter, das waren ja alles Sachen, die nach und nach dann erst danach noch mehr griffen. Also hat sich es dann nicht sogar noch mehr verschlimmert oder hat es mit diesem bisschen, was wir zumindest bekommen haben, konnte man wenigstens den gleichen Mangelniveau dann halten?
Nein, wir haben, ich glaube, im Jahr 2015 wohl gar nichts mehr bekommen und dann zur DSGVO wieder was ein bisschen dann auch bekommen. Und es war ein Tropfen auf den heißen Stein. Man muss sich ja vor Augen führen, dass wir eine Überverdoppelung der Eingaben, der Anfragen bei uns plötzlich hatten von heute auf morgen durch die DSGVO. Und das konnte man nicht mal einfach abfangen. Und da kamen dann jeden Tag eben die Stapel von Akten, die doppelt so hoch waren wie vorher, in die Räume der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich natürlich dann auch überrannt fühlten. Ne? Und das ganze Gefüge einer Behörde kann dann natürlich schnell ins Wanken geraten, wenn es dann keine entsprechende Abarbeitung gibt. Und insofern ein Riesenproblem, gerade die DSGVO. Auf der einen Seite die Sonntagsreden von Politikern. Wir leben in einem Zeitalter, wo die digitale Welt zu sich kommt. Wir haben eine neue digitale Magna Carta. Und auf der anderen Seite, dann werden die Datenschutzbehörden mehr oder weniger dann für sich selbst überlassen in der Situation. Das geht nicht und das ist einfach politisch kurz gedacht.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, und das habe ich auch aus anderen Quellen ja gehört, dass gerade so Facebook, Google, das waren natürlich wahrscheinlich ja doch ganz viele Eingaben. Und ich weiß ja auch aus unserer Tätigkeit, man hat dann immer nach Hamburg verwiesen, bei eben der Zuständigkeit. Und es kam dann ja so, dass, glaube ich, ja ab 2018 von Ihrer Seite auch eher an Irland verwiesen wurde und gar nicht mehr bei Ihnen diese Punkte großartig mehr bearbeitet wurden. Was ja eigentlich aus Sicht der Betroffenen eigentlich von der Idee der DSGVO war es ja, man soll näher ran, man soll auch als Betroffener besser rankommen, auch an solche Firmen. Aber jetzt plötzlich kam es dann ja dadurch, dass man eher ja plötzlich nach Irland sich wenden sollte und mit den Hamburgern dann gar nicht mehr großartig weiterkam. Oder wie haben Sie es empfunden?
Naja, wir mussten in jedem Fall, wenn wir das gemacht haben, ja auch den Kontakt herstellen. Wir waren Anlaufstelle auch von Bürgern, die sich dann dorthin auch gemeldet haben. Wir haben viele Verfahren als nationale Verfahren weitergeführt, den gesamten Bereich der Google-Delisting-Fälle, das Recht auf Vergessen, das ja im vom EuGH entwickelt wurde, um dann eben auch in die DSGVO einzukommen, hat ja seit 2014 dann auch bei uns unheimlich viel auch Arbeitskraft gebunden, weil jeder, der sich gegen die Einträge in der Suchmaschine gewendet hat und von Google abgewiesen wurde, kam bei uns hin. Und diese Fälle laufen bis heute über unsere Behörde. Das ist auch ein Agreement in Europa, dass diese Fälle national laufen und nicht nach Irland gehen. Also allein dieser Pulk ist unheimlich viel gewesen, was wir dort hatten. Und im Übrigen kommt hinzu, dass die Verfahren auf europäischer Ebene, die wir dann hatten als betroffene Behörden in diesen Fällen, wo wir verwiesen haben nach Irland, sehr, sehr voraussetzungsvoll waren und sind. Alles wird auf Englisch übersetzt, alles muss abgestimmt werden in dem Kooperations- und dann im Kohärenzmechanismus, und das bedeutet eben auch viel mehr Arbeit.
Wie ist das mit dem, welche Vor- und Nachteile hat das föderale System in Deutschland?
Zunächst mal ist ja die Behördenorganisation in der Bundesrepublik föderal aus gutem Grund. Das ist eben auch eine im Grunde Erfahrung aus dunklen geschichtlichen Zeiten Deutschlands, dass eben eine Zentralisierung von Macht eben demokratische Prozesse eher behindert. Und man muss sagen, dass man im Datenschutz hier keinen Sonderweg gehen sollte. Das finde ich ganz wichtig. Wir haben die Landesbehörden. Die Landesbehörden sind Ansprechpartner vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind aber auch Ansprechpartner für die lokale Wirtschaft und als solche natürlich viel mehr mit den Dingen betraut als jetzt ein zentral in Berlin oder Bonn sitzender Bundesbeauftragter, der dann im Übrigen das Problem hätte, bei jedem Bäckerladen, wenn man so will, dann vor Ort sein zu müssen. Wir kennen das aus der Kniel, die dann auch mit ihren Teams dann durch Frankreich touren und dann eben auch teilweise von Ort zu Ort fahren. Wenn dann eine Videoanlage konsultiert werden muss und geprüft werden muss, das halte ich alles für nicht so sinnvoll. Und insofern sind diese Ideen eigentlich nicht wirklich nach vorn gerichtet, weil ich denke nicht, dass unser Problem im Datenschutz die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder sind. Ich glaube ganz im Gegenteil, die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder machen einen guten Job und sind in Europa teilweise auch wirklich führend in dem, was sie anstoßen. Und ich glaube, das ist eher eine Diskussion, die gerade aus wirtschaftlichen Kreisen sehr schnell kommt. Wir haben ja jetzt gerade eine weitere Umfrage von Bitkom, wo dann eben 60% aller befragten Unternehmen sich dahin äußern, die sollten abgeschafft werden. Aber das ist natürlich sozusagen ein Abstimmen mit den Füßen. Und ich glaube, da sollte man auch im Endeffekt am Ende nicht so einfach drüber weggehen. Bürgernähe ist ganz entscheidend.
Wie ist Ihr Blick auf diese, aus Ihrer Erfahrung, auf dieses Europäische mit den einzelnen Ländern? Hm. Ist da wirklich Harmonie oder ist es alles doch mehr, die DSGVO mehr ein Wunschdenken, als es in der Realität sich eigentlich dann umsetzt?
Ja, also die Frage ist ja sehr vielschichtig. Also zunächst mal kann man das europäische Modell mit unserem föderalen so nicht vergleichen. Es gibt hier und da einzelne Behörden. In Europa sind wir ja mit dem EWR-Raum mit 30 Behörden unterwegs. Hier sind wir es mit 17 plus dem Bundesbeauftragten. Zwei sind ja in Bayern vor Ort. Und insofern ist in Deutschland ja die Situation so, dass die einzelnen Behörden für sich entscheiden. Das muss man ja nun mal festhalten. Fälle, die in Deutschland gelöst werden, werden von einzelnen Behörden entschieden. Nicht so auf Ebene der EU, wo es grenzüberschreitende Datenfälle gibt, die dann entsprechend im Kooperations- und Kohärenzmechanismus laufen. Das heißt, da gibt es dann eine federführende Behörde und so viel unterschiedliche betroffene Behörden, wie es dann eben Betroffenheiten im Einzelfall da gibt. Und das führt dann dazu, dass wir auf europäischer Ebene ein konsensorientiertes Vollzugsmodell haben, wo es um Kooperation geht und nicht um monokratischen Vollzug. Und das behindert natürlich den Vollzug massiv und führt dazu, dass wir teilweise unglaubliche Zeiträume haben, bis ein Fall mal entschieden wird. Das führt dazu, dass die schnelle Reaktion auf Datenschutzverstöße vollkommen ausbleibt. Und dass wir eben im Gegensatz zum nationalen Bereich, wo Europa der Zweispurigkeit haben, der zwei Geschwindigkeiten, auf der einen Seite den nationalen Direktvollzug und auf der anderen Seite der konsensorientierte Kooperationsmechanismus in Europa, der im Prinzip eine Privilegierung von großen Unternehmen darstellt, die im grenzüberschreitenden Datenverkehr tatsächlich unterwegs sind.
Haben Sie eine Vorstellung, eine Art Ranking des Einflusses der verschiedenen Länder auf der europäischen Ebene. Also ich nehme einfach wahr, dass die französische CNIL, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde, sehr stark in Europa ist. Ich kann nicht einschätzen, wie der deutsche Einfluss, was die Datenschutzpolitik angeht in Europa, wie der ist. Das wäre eine Frage. Gibt es so ein kleines Ranking des Einflusses? Und eine zweite Frage wäre, gibt es eine effektive Datenschutzaufsicht zum Beispiel in Polen und in Ungarn? Von denen höre ich nichts, von den Kollegen.
Ja, also zunächst mal zu der Frage des Einflusses in Europa mit Blick auf die einzelnen Mitgliedstaaten im Europäischen Datenschutzausschuss. Das ist natürlich in der Tat eine Art Konsensmaschine, die da läuft, ne, und wo man auch natürlich entsprechend im Hintergrund guckt, dass man Strukturen bildet, um gemeinsame Entscheidungen durchzubringen. Das ist so ein bisschen ein politischer Prozess und das ist auch, glaube ich, das Problem des Vollzugs, weil so sollte ein Vollzug nicht laufen. Wer hat am meisten Einfluss, wer kann am meisten sagen, wer setzt sich dann am Ende durch und kann man eine Entscheidung erst dann einbringen, wenn man sich mit einer Reihe von Ländern abgesprochen hat. Das sind alles Überlegungen, die sollten uns da nicht leiten, aber die leiten uns im Endeffekt. Und natürlich ist die CNIL eine starke Position dort, die natürlich aber auch nicht so stark ist, dass sie jetzt alles sozusagen bestimmen dort. Es gibt natürlich auch andere wichtige Player, das ist Deutschland, weil wir natürlich zahlenmäßig auch mit den Landesbeauftragten und dem Bundesbeauftragten da in den Ausschüssen des EDPB sitzen. Nur sind wir in Deutschland natürlich häufig auch durch die unterschiedlichen föderalen Punkte eben auch nicht immer einer Meinung. Und insofern ist die Abstimmung in Deutschland doppelt schwer, weil wir uns erstmal im föderalen Kontext überlegen müssen, wie wir uns auf europäischer Ebene verhalten, um dann auf europäischer Ebene auch eine einheitliche Auffassung zu vertreten. Aber ich glaube in der Tat, diese Struktur ist schwierig und sie führt zu Infights, Blockaden und zieht sehr viele Ressourcen ab. Zu den Kollegen in anderen Ländern, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, kann ich jetzt nur sagen, dass es natürlich in jedem Land unterschiedliche Beauftragte gibt und häufig dann eben auch natürlich die Situation damit zusammenhängt, wie die Beauftragten selbst ihre Aufgabe empfinden und wie sie mit der Aufgabe umgehen. Und insofern gibt es eben auch in Ungarn und in Polen Datenschutzbehörden, deren Arbeit ich jetzt hier aber nicht kommentieren mag.
Wo hatten Sie denn das Gefühl, so aus Ihrer Zeit, wo ist es am einfachsten gewesen, Konsens zu bekommen? Auf nationaler Ebene, in dem föderalen System oder auf europäischer Ebene?
Also ich glaube schon, dass wir auf föderaler Ebene wesentlich schlagkräftiger sind. Es gibt hier natürlich auch Punkte, wo wir nicht einer Meinung sind, aber wir kommen da relativ schnell hin. Wir haben eine gewisse Erfahrung aus den Jahrzehnten, die wir das schon machen, mit unseren Abstimmungsmechanismen. Und am Ende sind wir auch alle, sage ich mal, auf Konsens und schnelle Entscheidungen dann fixiert, mehr oder weniger. Was in Europa eben dann teilweise etwas schwieriger ist, allein schon aufgrund der zahlenmäßig noch höheren Diversität. Und Diversität ist ja nichts, was per se erstmal gut ist. Divers kann etwas sein, es kann gut sein, es kann schlecht sein. Und hier in diesem Bereich des Rechtsvollzugs finde ich Diversität eher ein bisschen schwierig, weil sie wirklich in der Tat dann Dinge verwässert. Und wenn jeder irgendwo auch mitgenommen wird, dann ist häufig auch das Votum des Schwächsten das Votum der Gruppe. Also insofern muss man da wirklich schauen, ob man dieser Architektur des Vollzugs sich künftig in Europa auch auf gleicher Augenhöhe befindet wie etwa die USA mit der FTC.
Sie haben in dem Wired-Interview, das vor wenigen Wochen erschienen ist, gesagt, haben Sie die Idee aufgebracht, dass es eine europaweit zentrale Datenschutzaufsichtsbehörde geben sollte. Würden Sie die Idee vielleicht nochmal umreißen? Was sollte man vielleicht zentral in Europa machen? Was sollte dezentral bleiben an Aufgaben?
Na, ich bin kein Zentralist, ne? Das muss ich ganz deutlich sagen. Aber ich habe durch die Erfahrung, seit ich da in Europa sitze, eben auch erkannt, dass das nicht wirklich hilfreich ist, die großen, grenzüberschreitenden Fälle da in dieses überbürokratische, langwierige Verfahren hineinzuschieben. Und da gab es natürlich auch Vorschläge, insbesondere auch von mir, wie man das Verfahren von Kooperation und Kohärenz auf Ebene der Datenschutzgrundverordnung hätte verändern können. Nur leider hat das die Europäische Kommission nie so gesehen, weil die meinen immer, das wird schon irgendwie, wir warten mal ab. Genauso auch der Europäische Datenschutzausschuss. Man hat keine Änderungsbedarfe gesehen. Und je länger das läuft, das Modell, desto schwerfälliger wird es und desto weniger lässt sich das alles noch reformieren. Und dann ist eben die kleine Lösung nicht mehr ansteuerbar und dann ist die große Lösung eine, wo man sagt, wir brauchen eine unabhängige Behörde, die sich für grenzüberschreitende Datenverstöße dann interessiert. Die kann möglicherweise auch sich zusammensetzen aus anderen Mitgliedstaaten, wo dann einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter permanent irgendwie abgeordnet werden, wieder zurückkommen, damit man auch die Vielfältigkeit noch hat. Aber es muss eine Behörde sein, die nicht immer wiederum sich selbst überprüft und überwacht mit den anderen Behörden, die dann mehr oder weniger dann konterkarieren.
Wird diese Idee, ist es noch eine Idee oder gibt es schon Überlegungen da, ob man das vielleicht realisieren könnte? Gibt es da echte Bestrebungen?
Nein, ich sehe jetzt keine ganz klare Bestrebung von irgendwoher. Ich glaube, dass auch ehrlich gesagt so die Diskussion auf EU-Ebene in den letzten Jahren eher war, wir haben jetzt so lange über die DSGVO gesprochen und gerungen. Wenn wir da jetzt wieder das Ganze aufschnüren, dann gibt es wieder Hauen und Stechen und das geht wieder über Jahre. Und insofern ist das ein Grundproblem Europas, eine Grundbefindlichkeit, die darin besteht, dass wir eben es nicht vermögen, eine stringente Umsetzung von politischen Ideen dann in die Praxis rüberzubringen durch die vielen, vielen Unterschiede, die wir haben. Und da müssen wir, glaube ich, auch dran arbeiten, nicht nur im Datenschutz.
Meine eigene Wahrnehmung ist auch so ein bisschen, dass, also vieles läuft ja um das Sekretariat und teilweise eben auch über Berichterstatter, die mehr oder weniger freiwillig gesucht werden auf europäischer Ebene. Und das wird wahrscheinlich ja nach meiner eigenen Wahrnehmung immer mehr werden, solche Berichterstatter zu brauchen für Akkreditierungskriterien, für Zertifizierungskriterien, für sonst was alles. Und ich weiß nicht, ob dieses System wirklich auf Dauer trägt, dass die Leute freiwillig sich melden, was sich ja so ein bisschen auch einhergeht mit dem, worüber wir vorhin geredet haben, dass die Datenschutzbehörden, zumindest die meisten, die man so kennt, eigentlich chronisch unterbesetzt sind. Und daher diese Freiwilligkeit, dieses Add-on, sich für so eine Berichterstatterstelle freiwillig dann zu melden, eigentlich ja wahrscheinlich immer weniger wird, je mehr das Tagesgeschäft da eigentlich gar keinen Freiraum mehr für lässt.
Ja, das ist in der Tat so und es ist eben auch so, dass wenn man da Dinge reinbringt, wenn man Fälle in die Gruppe reinbringt, dann wird natürlich auch schon mal ganz gern darauf hingewiesen, macht ihr dann auch die Berichterstattung mit. Das heißt, man kann eigentlich sich diesem moralischen Impetus gar nicht erwehren, auch dann die Leute gleich mitzubringen, die dann die Dinge mitlösen, weil es natürlich in der Tat so viele, viele Fragen gibt, die im Prinzip gelöst werden müssen und da fehlt dann halt das Personal.
Gab es denn mal das Gegenargument, dass dann gesagt wurde, warum machen Sie denn sowas überhaupt? Machen Sie erstmal Ihre Eingaben fertig, bevor Sie sich für sowas freiwillig melden, also vom Rechnungshof oder von Bürgerschaft oder was weiß ich, dass die dann da Ihnen sowas eher ausreden wollen oder haben Sie Angst davor gehabt, dass das vielleicht mal passiert?
Nein, es ist auch passiert. Es ist jetzt nicht mit der Problematik der DSGVO so passiert, aber mit anderen Fällen, die wir hatten im internationalen Datenverkehr, die insbesondere eben mit Google oder Facebook in Verbindung standen, wo dann gesagt wird, warum macht das eigentlich alles Hamburg? Ne? Warum machen wir das nicht deutschlandweit? Warum kriegt Hamburg nicht dann irgendwie aus einer Umlage finanziert die Leute, die sich dann dafür entsprechend ins Zeug legen? Da habe ich dann auch immer erklären müssen, Hamburg ist deshalb drin, weil wir hier die Hauptniederlassung haben. Wir haben andere Bundesländer, da ist dann eben Microsoft oder da sitzt Apple und dann machen die den Job. Ne? Aber das ist häufig dann eben auch auf etwas Unverständnis gestoßen. Und das wurde schon argumentiert, ja, das kann doch nicht sein, dass wir hier die ganze Last dann zu tragen haben.
Ist es tatsächlich, liegt es tatsächlich vor allen Dingen an den komplizierten Zuständigkeitsstrukturen, an den komplizierten Diskursen? Oder liegt es nicht auch an der, sagen wir mal, an der Programmatik der Leitung der verschiedenen Häuser, ob etwas im Datenschutz passiert oder nicht passiert? Also ich nach meinem Eindruck muss ich bei vielen Datenschutzbeauftragten feststellen, eine gewisse Mutlosigkeit feststellen. Ist da ein Eindruck richtig oder ist das falsch? Ist Mut da, etwas bewegen zu wollen? Bei Ihnen ist es offensichtlich. Sie haben etwas probiert, aber bei anderen Kollegen sehe ich das oftmals nicht. Warum? Sie wurden ziemlich alleine gelassen in vielen Fällen.
Ja, es ist in der Tat natürlich so, dass man nicht immer nur Freunde hat, wenn man viel macht. Ne? Und das ist nicht nur von außen so, sondern das kann auch von innen kommen, der Druck. Ne? Und wir sehen das ja in Europa, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie man mit Datenschutz umgeht. Da gibt es unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Interessen, gerade mit Blick eben auf lokale Situationen, einem One-Stop-Shop, wo es eben dann darum geht, die federführende Behörde am Ort des Unternehmens, dass die Steuern, wenn es auch nur wenig sind, häufig bezahlt und gleichzeitig die Leute dort in Lohn und Brot bringt, die hat natürlich erstmal im Prinzip eine psychologische Hürde, eine Beißhemmung zu überwinden gegenüber diesem Unternehmen, das da vor Ort sitzt. Ne? Und da fängt es schon an. Und darum ist es natürlich in der Tat so, dass auch viele dann Strukturen bestehen, wo man vielleicht jetzt nicht die Leute anregt, die in den Behörden sitzen, mit der Fahne nach vorne zu laufen.
Wie ist es so mit diesem Hin und Wider, was natürlich bei Datenschutz gerade kommt zwischen, kommt ja immer gerne dann als Argument, dass man ja auf der einen Seite natürlich guten Datenschutz will, aber doch bitte nicht auf Kosten der Wirtschaft. Das ist ja, wenn man so will, gerade wie mit der Klimaproblematik. Wir wollen gutes Klima, aber bitte nicht auf Kosten der Wirtschaft. Oder ist das etwas, was diesen Druck, den Sie ständig gefühlt haben auch, also dass man versuchen wollte auch, na, wir wollen die Unternehmen in Hamburg ja nun auch nicht kaputt machen, oder haben Sie streng nach dem Gesetz dann eben geguckt, wie es läuft, oder wie kriegt man diesen Spagat dann hin?
Naja, der Spagat, der darf eigentlich gar keiner sein. Man muss vollkommen klar nach Recht und Gesetz entscheiden und sich nicht in diese Frage einbringen, wie kann ich dazu beitragen, dass Hamburg ein Standort ist, wo man möglichst den US-Unternehmen etwa den roten Teppich auslegt. Wenn man so denkt, hat man ja schon verloren. Wir sind ja nicht die Handelskammer. Ja? Und insofern müssen wir natürlich in der Tat da auch häufig dann die Zähne zeigen. Und das ist gerade häufig dann in einem Land, wo man eben auch auf wirtschaftliche Dinge achtet, nicht ganz unproblematisch und wird kritisch gesehen. Und diesen Spagat muss man einfach aushalten. Und wenn man ihn nicht aushält, sollte man den Job eigentlich nicht machen, weil das ist sonst eine Fehlbesetzung.
Gab es denn von der Politik auch manchmal, also haben Sie mal Anrufe bekommen, wo man sagt, hier jetzt, die wollen jetzt bei uns sich ansiedeln und seien Sie mal ein bisschen
ja, nicht ganz so streng. Ja, ich habe Anrufe bekommen, ich habe auch Dinge gehört, wo man dann sagt, okay, wenn Sie jetzt wollen, dass die hier weggehen, dann machen Sie so weiter. Also das gibt es und das ist so und da muss man dann mit umgehen. Ne?
Nun gibt es ja nicht nur das Problem, dass man vielleicht von der Politik oder von der Wirtschaft Einfluss nehmen will. Es gibt vielleicht ja auch dieses Problem zwischen den Großen und Kleinen. Also gerade das Problem, dass man ja an Facebook, Google, ja, werden wir vielleicht ja noch ein bisschen noch mehr drüber reden, schwieriger rankam und dafür die Startups und kleinen Unternehmen sagen, ja, aber wir werden jetzt hier schon drangsaliert, weil wir unsere Datenschutzerklärung vielleicht nicht ganz korrekt haben, aber bei denen steht ständig in der Zeitung, die machen auch nur, ist alles rechtswidrig und passiert nichts und der Dienst läuft noch und wir müssen plötzlich hier Bußgelder zahlen oder ähnliches. Also wie ist es in diesem Diskrepanzfeld gewesen bei Ihnen?
Naja, das ist ein Riesenbereich, wo wir auch mit Unternehmen hier in Hamburg Kontakt haben, die uns dann sagen, wir konkurrieren mit Unternehmen, die in Irland sitzen und wir finden das nicht in Ordnung, dass wir hier den Anforderungen auch relativ stringent Genüge leisten und von dort eigentlich gar nichts kommt und die Verfahren dort einfach abgeheftet werden. Das ist in der Tat ein Punkt, wo man auch den gemeinsamen Binnenmarkt im Prinzip torpediert auf der digitalen Seite. Wenn es einen digitalen Binnenmarkt gibt, in dem auch faire Strukturen im Wettbewerb einziehen müssen, dann bedeutet das doch auch, dass es eine Gleichbehandlung gibt im Bereich der Aufsichtsbehörden. Und den sehe ich im Moment überhaupt nicht. Und das hat viele Unternehmen hier auch in Hamburg ziemlich ärgerlich gemacht.
Gab es da auch mal Momente, wo Sie sich gesagt haben, warum habe ich mich eigentlich 2009 um diesen Job beworben? Also wenn man das merkt, also man hat das Gefühl, so auch wie Sie erzählen, man sitzt eigentlich zwischen allen Stühlen und alle sind sie eigentlich irgendwie unglücklich. Gab es da Momente, wo Sie gesagt haben, das hätte ich, also hätte auch an der Uni irgendwie bleiben können, das wäre alles schöner gewesen?
Ja, es gab sicher Momente, wo man sich dann auch schon manchmal fragt, warum mache ich das eigentlich? Weil die Problematik ist eben dann, dass man wirklich von allen Seiten auch bedrängt wird und man hat manchmal auch dann nicht immer Lust auf diese Diskussion. Es ist ein Job, den man, glaube ich, mit Höhen und Tiefen sehen muss. Es gibt natürlich auch schöne Dinge und wenn die Sachen dann mal so laufen, wie man sich das vorstellt, dann ist das auch gut und da habe ich natürlich auch viel erlebt und insofern habe ich das andere auch immer ein bisschen dann zurückgestellt.
Man hat ja dann auch die DSGVO in Kraft gesetzt, auch unter anderem ja mit der Idee, die Großen jetzt auch mal mehr an die Kandare zu nehmen. Hat das erstmal geklappt? Also hatten Sie das Gefühl, dass das...
Darf ich noch ergänzen? Ja? Ja, auch eine Homogenisierung, dass es insgesamt fairer in Europa zugeht. Das war mit so auch die Idee
der DSGVO,
ne, dass es keinen nationalen Verwaffner gibt.
Aber gerade was auch die Bußgelder anging und so, da hat man ja schon die Idee, jetzt wollen wir auch mal die Facebooks, Microsofts, Googles und so weiter nicht nur mit mal so 50.000 Euro oder sowas drangsalieren, sondern auch mal mit was auch vielleicht ein bisschen wehtut. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass man danach ein bisschen, Sie sagten ja, Facebook hat dann eh doch nur auf Irland geguckt, aber dass damit auch tatsächlich eine Bewegung passierte bei diesen größeren Unternehmen?
Das muss man leider sagen, nein. Also wir haben ja die Erfahrung gemacht mit Google Street View, wo wir ein Bußgeldverfahren in die Wege geleitet haben wegen unzulässigen Mitschnitts der offenen WLANs, wo dann auch eben die Kommunikation abgefangen wurde und gespeichert wurde. Da haben wir dann die Marge gehabt, 300.000 Euro. Das war noch nach dem alten BDSG. Also absolut lächerlich für so einen Konzern. Und aus diesem Verfahren ist dann ja auch klar geworden in der Politik, das geht so nicht. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen was draufsatteln. Und jetzt haben wir die hohen Bußgeldandrohungen, die bis zu 4% des so jährlichen Umsatzes gehen, mal also dann in die Milliardenhöhe bei den großen Playern. Diese sind aber letztlich erstmal nicht wirklich relevant gewesen, weil wir dieses Verfahren nur ganz schwer auf die Straße bekommen haben. Jedenfalls bis vor kurzem noch. Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit wieder einige positive Verfahren gehabt, aber die Hyperscaler waren weitgehend draußen, ne? Und das Ganze war eine sehr, sehr einseitige Sache. Wie gesagt, wir haben den nationalen Vollzug gehabt und wir hatten den grenzüberschreitenden und da hat das offensichtlich noch nicht so hingehauen. Und wenn man dann den Bäcker an der Ecke nimmt und die kleinen Unternehmen, die Mittelständler dann mit höheren Bußgeldern belegt, dann ist man plötzlich auch nicht mehr in der Rolle des David gegen Goliath. Ja? Dann ist man plötzlich der Bad Guy. Und das ist den Datenschutzbehörden in den letzten Jahren auch deutlich passiert.
Haben Sie dann das Gefühl, dass die DSGVO ansonsten ein guter Schritt war? Also hat es Erleichterung gebracht auch? Oder hat es eigentlich vieles nur verschoben von den Problemen?
Ich möchte noch mal nachfragen. Schützt die DSGVO die Bürger jetzt besser als vorher?
Die DSGVO, was in der DSGVO steht, schützt die Bürger besser. Die Rechte sind viel breiter, sie sind weiter und die Bürger haben die Möglichkeit, auch diese Rechte aktiv zu gestalten. Das ist erstmal das, was in der DSGVO steht. Und die andere Seite ist dann der Mechanismus, wie das umgesetzt wird. Und der funktioniert leider überhaupt nicht.
Wenn man gerade was funktioniert, was funktioniert nicht. Also auch vielleicht noch einmal zu den Problematiken Facebook, WhatsApp gehört ja dann auch in diesen ganzen Bereich und Google und so weiter reinzukommen. Wie sehr frustriert es dann auch zu sagen, wir kämpfen da und ja, irgendwie sind sich alle einig, das ist irgendwie alles nicht so okay, was da passiert, aber die Zugriffszahlen und die Nutzerzahlen steigen und eigentlich ist es in der Bevölkerung nicht wirklich ein Thema und ist eigentlich eher nur so für ja, einige, die dann mal was abschalten, aber in der Regel da nicht wirklich was sich verändert, obwohl Nachrichten dann durchgehen, obwohl Pressemitteilungen gemacht werden, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, die Leute es aber kostenlos, weil es kostenlos ist und einfach bequem ist, trotzdem weiter komplett nutzen. Jetzt auch während Corona vielleicht Dienste besonders einfach waren hinsichtlich Videokonferenzen, also gerade diese Sachen, egal wie gewarnt wurde, immer weiter genutzt wurde. Mhm. Hat Sie das frustriert? Hat Sie das oder spornt das eher an, wir müssen jetzt mehr machen? Oder was waren sozusagen die Mechanismen, die man machen sollte, um das vielleicht auch in den Griff zu kriegen? Also das ist ja manchmal dann vielleicht sogar wirkungsvoller, die Menschen noch mehr aufzuklären. Oder was ist dann der Weg?
Ja, das ist eben eine sehr schwierige Fragestellung, weil wir sehen auf der einen Seite, wir leben ja in einer digitalen Zeit, die im Wesentlichen eine Effizienzrevolution darstellt. Alles wird effizienter, alles geht besser, alles geht schneller. Der, der Nutzer wird erstmal irgendwie scheinbar auch in eine Situation gebracht, wo er viel mehr Möglichkeiten hat. Aber das Dunkle dahinter, die dunklen Schatten, die dann über dem Einzelnen schweben, dass er mehr und mehr abhängig wird, dass seine Meinungsspektren eingeschränkt werden, dass er getrackt wird, dass es Profile für ihn gibt, die im Prinzip seine eigene Wahrnehmung überlappen und im Prinzip zu einer Verschiebung zwischen der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung führen und möglicherweise auch zu einer Art Schizophrenie des digitalen Bürgers. Das ist auch ein Punkt und der wird leider nicht wirklich so klar gesehen. Und es ist auch ein Punkt der Politik, die sich mit diesen Fragen nicht wirklich auseinandersetzt, sondern eben immer nur auf diesen Effizienzgesichtspunkt schaut. Was effizient ist, das hilft und was hilft, das darf man nicht verhindern. Und das ist der Grund, warum wir uns immer auch dagegen stellen und warum wir natürlich am Ende auch häufig auch diejenigen sind, die dann medial auch Breitseiten kriegen, weil es eben viele gibt, die an dieser Effizienz interessiert sind und wir diese dann auch ab und an mal in Frage stellen.
War es denn möglich überhaupt für so eine Behörde immer auf dem Level des, also der Stand der Technik auch zu sein? Also das Problem ist, wir haben ja alle gestartet irgendwie mit Cookies, das kann man sich ja noch vorstellen, das ist ja auch alles irgendwie noch relativ einfache Technik aus heutiger Sicht, aber das ist ja längst out. Also es kommen ja ständig neue Ideen, wie man Leute tracken kann, wie überwacht werden kann und zwar auch mit Techniken, die im Zweifel, wenn man sie überprüfen will, ja deutlich stärkeres Know-how bedeutet, als einfach mal im Browser zu gucken, was für Cookies denn gespeichert wurden. Sind die Aufsichtsbehörden dafür überhaupt ausgerüstet? Ist das Fachwissen überhaupt da? Oder muss man da vielleicht sogar eher mit BSI und ähnlichen und ihren Institutionen zusammenarbeiten?
Ja, das ist ohnehin schwer, die Hintergründe aufzuklären von Profilbildung, von Datenmissbräuchen insgesamt. Ist unheimlich schwer, weil die Dinge vollziehen sich eben nicht im offenen Raum, sondern im intransparenten Blackbox von Servern, die irgendwo laufen, wo man im Prinzip gar keinen Zugriff darauf hat. Und insofern ist es natürlich auch, ich sage immer in diesem Zusammenhang, dieser Fall WhatsApp, ein absolutes No-Go, wie ich finde. Mit 60 Millionen angeblichen WhatsApp-Nutzern in Deutschland uns da auf einer Situation befinden, wo wir davon ausgehen müssen, dass die Daten von WhatsApp zu Facebook weitergegeben werden, dass aber auf der anderen Seite nicht ansatzweise überprüft wurde und wir bis schon seit 2016 hier massiv auch auf Aufklärung dringen, aber nichts passiert. Und selbst der EDPB ist der Meinung, dass das nicht in Ordnung ist, was da läuft, aber kann dann auch nichts anderes tun, als zu sagen, ja, da sind ja die irischen Kollegen für verantwortlich.
Sie haben im Taz-Interview vor kurzem gesagt, Technik sei eigentlich neutral. Wir haben jetzt gerade viel über Technik gesprochen, WhatsApp. Und also diese Aussage gilt zum einen für die konkreten Techniken, die Google und Facebook und auch Apple und Microsoft so einsetzen, aber genauso für neue Techniken wie künstliche Intelligenz, Assistenztechniken. Um einmal grundsätzlich zu werden, wie würden Sie das Verhältnis von Datenschutz, Organisation und Technik bestimmen? Wie ist denn das Verhältnis da zueinander? Denken Sie den Datenschutz eher vom Betroffenen her, von der verantwortlichen Organisation her oder eher von der Technik her?
Ich denke den Datenschutz eher vom Betroffenen her, vom Recht her, weil das Recht ist ja das Recht der Betroffenen und nicht umgekehrt, weil das Recht darf nicht der Technik folgen, sondern die Technik muss dem Recht folgen. Wenn wir eine Situation haben, wo die Technik das Recht festlegt, dann befinden wir uns in einer Situation, wo die Grundrechte eingeschränkt und beschnitten werden. Und natürlich ist es ein Geben und Nehmen. Man kann das nicht schematisch sagen. Die Technik bestimmt natürlich auch in einem gewissen Zusammenwirken mit dem Recht, was passiert. Aber am Ende muss das Recht das letzte Wort haben.
Es gibt so Vorstellungen von der künstlichen Intelligenz, dass man sie datenschutzrechtlich gar nicht einhegen kann, weil das ja eine ganz neue Technik ist, was ganz großartig neu ist. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, das sind auch die wesentlichen neuen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, weil die Intransparenz von Prozessen der Entscheidungsfindung, die Unmöglichkeit in bestimmten Fällen eben die Argumente nachvollziehen zu können, die zu einer Entscheidung führen, oder die Entscheidungshilfen darstellen, was ja auch schon ausreicht häufig, durch die künstliche Intelligenz sind höchst problematisch unter dem Aspekt der Rechtsstaatlichkeit. Und die stellen im Endeffekt auch den langen Arm des Rechts in die Technik massiv in Frage.
Man kann die Meinung vertreten, denke ich, dass das Instrumentarium, das die DSGVO bietet, insbesondere wenn man mit den Grundsätzen aus Artikel 5 rangeht, das Instrumentarium bietet und hat, um auch künstliche Intelligenztechniken zu regeln.
Natürlich, wie sehen Sie das? Das bietet natürlich in der Tat auf der Oberfläche eine gewisse Grundsätzlichkeit von Prinzipien, die dort zur Sprache kommen. Artikel 5, wir haben die automatisierte Einzelfallentscheidung noch als einen besonderen, ganz besonderen Regelungsbereich. Aber insgesamt geht es ja bei dem Einsatz um KI auch um ganz andere Diskussionen. Da geht es um im Prinzip Diskriminierung, um Biases durch die Technologie, um die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen, um rechtsstaatliche, demokratische Aspekte und eben auch die Frage, wie können wir entsprechend gegen Entscheidungen vor Gericht etwa uns argumentativ zur Wehr setzen, wenn die gar nicht begründet wird. Das sind alles sehr, sehr vielschichtige und komplexe Fragen und die Frage des Trainierens einer künstlichen Intelligenz, der Kontrolle eines Trainierens, die sind alle sehr, sehr diffizil. Und insofern hat ja auch die EU-Kommission durchaus gut jetzt daran getan, erstmal die Idee zu entwickeln, das durch eine besondere Regelung aufzufangen.
Die DSGVO hat zwei neue Instrumente eingeführt gehabt im Vergleich zu BDSG bzw. zu den Landesdatenschutzgesetzen. Das ist einmal die Datenschutzfolgenabschätzung und die Zertifizierung von Verarbeitungstätigkeiten. Das hatten wir so vorher nicht. Wie würden Sie die Datenschutzfolgenabschätzung beurteilen, die Sie in den letzten, sagen wir mal, Jahren vorgelegt bekommen haben? Haben Sie welche vorgelegt bekommen und was für eine Qualität hatten diese?
Naja, Datenschutzfolgenabschätzung ist ja immer ein prozedurales Mittel, das eigentlich auch so eine objektive, neutrale Haltung im Grunde abzielt. Und das ist häufig eben nicht der Fall. Wir sehen uns ja häufig vor der Situation, dass eine verantwortliche Stelle etwas begründet, was sie schon längst ohnehin durchführen wollen und dann eben auch entsprechend die Datenschutzfolgenabschätzung zu einem Argumentationsspiel wird. Und am Ende damit eben alles auch begründet wird, was man dann im Prinzip begründen mag. Natürlich, es gibt immer noch Kriterien, objektive Kriterien, die man dann dem gegenüberhalten kann. Aber meine Erfahrung ist, dass in dem Moment, wo die verantwortliche Stelle wirklich etwas durchziehen will, am Ende das auch keine unüberwindbare Hürde ist.
Es gibt ein Kurzpapier von der DSK, von der Datenschutzbeauftragtenkonferenz. Inwieweit spielt so ein Kurzpapier dann eine Rolle draußen?
Ja, diese Kurzpapiere sind, finde ich, sehr hilfreich gewesen und habe das auch immer wieder gehört von Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben. Das ist in der Tat gut. Man hätte da vielleicht noch mehr machen können, aber die Abstimmungsverfahren waren immer sehr langwierig. Aber das hilft natürlich in der Tat auch so ein bisschen, im Rechtsverkehr Rechtssicherheit herzustellen.
Aber ich verstehe Sie eben so, Datenschutzfolgenabschätzungen sind jetzt nicht der Heilsbringer. Also das ist ein kleiner Baustein, aber eigentlich nicht so effektiv, wie man es sich vielleicht mal gehofft hatte. Wie sieht es denn mit Zertifizierung aus? Gibt es ja noch nicht, werden ja kommen. Ab 2022 stehen jetzt die Chancen tatsächlich groß oder gut, dass da in diese Richtung dann die ersten akkreditierten Stellen auf den Markt kommen. Wird das weiterhelfen?
Naja, wir haben in der Tat ja eine vielschichtige Hinwendung der DSGVO zu Fragen des Datenschutzes. Da gibt es die unmittelbare Steuerung, da gibt es die mittelbare Steuerung. Die mittelbare Steuerung, die eben über die eigenen Interessen der betroffenen verantwortlichen Stellen dann läuft, die dann entsprechend datenschutzkonforme Mechanismen implementieren können in ihre Unternehmenskultur und damit eben auch nicht mehr sozusagen unmittelbar dieser zentralen Steuerung unterfallen. Das sind durchaus Ansätze, die ich sehr hoffnungsvoll fand. Insofern fand ich es dann auch sehr schade, dass man hier auch für dieses zu entwickeln unheimlich Zeit braucht, die einfach verloren gegangen ist, um so eine mittelbare Steuerung mit Anreizen dann umzusetzen und die betroffenen Unternehmen in die Lage zu versetzen, eben auch den Standortvorteil Datenschutz wirklich auszuspielen. Ich finde es schade, wir warten ja wirklich lange auf diese Regelung, das ist die Zertifizierung, die Akkreditierung, aber es sind auch die Codes of Conduct, die Verhaltensregelung, intern, die internen Unternehmensregelungen für den Datenschutz. Auch da kann ich mir viel vorstellen. Aber im Endeffekt sind das alles bislang nicht wirklich Mechanismen, die greifen.
Sind Sie auch der Ansicht, dass die Prüfverfahren von Datenschutzaufsichtsbehörden ihrerseits Verarbeitungstätigkeiten sind im Sinne der DSGVO und Artikel 4 Nummer 2, wie halt definiert ist, und dass auch diese Verarbeitungstätigkeiten der Aufsichtsbehörden ihrerseits da den Grundsätzen aus Artikel 5 genügen sollten. Also das heißt, dass die Aufsichtsbehörden eine Vorstellung der Integrität, der Prüfintegrität ihrer eigenen Prüftätigkeit haben, dass es verschiedene Prüfintegritäts- oder Prüftiefen gibt, das wäre sozusagen eine Operationalisierung einer gewissen Prüfqualität.
Ja, natürlich, wir stehen ja nicht über dem Gesetz. Insofern sind die Aufsichtsbehörden natürlich auch angehalten, genau das zu tun, was sie von anderen erwarten. Und insofern ist es auch immer ganz wichtig, dass man da mit gutem Beispiel vorangeht. Weil nichts ist schlimmer als sozusagen der widerspruchsbehaftete Aufsichtsbehördenchef, der dann Dinge macht, die er von anderen erwartet, aber selbst irgendwie nicht für sich in Anspruch nimmt. Ich finde das sehr wichtig, dass man das auch ernst nimmt.
Haben Sie, wenn Sie über Prüfung gesprochen haben und eine Prüfstrategie festgelegt haben, zum Beispiel die Prüftiefe festgelegt, wie tief Sie reingehen wollen? Gab es diese Art von strategischen Besprechungen? Da lohnt es jetzt mal Arbeit zu investieren, auch wirklich mal reinzugehen, durchaus Wochen sich damit zu beschäftigen, in anderen Fällen nicht, sodass Sie so eine gewisse Skalierbarkeit Ihrer eigenen Prüftätigkeit hatten?
Ja, das lag natürlich häufig auch mit den Einzelfällen zusammen. Also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Prüftiefen, je nachdem, was wir vorgefunden haben. Und wir waren ohnehin meistens ja gar nicht in der Lage, proaktiv, also anlassunabhängig zu prüfen, sodass wir von vornherein immer nur in Fällen irgendwo kamen, wo wir schon bestimmte Hinweise hatten auf Verstöße gegen Datenschutz, und da sind wir dann natürlich auch entsprechend dann reingegangen. Und wenn sich die Dinge bewahrheiteten, dann sind wir natürlich tiefer reingegangen. Also es ist ein Doing sozusagen, das sich dann entwickelt mit Blick auf das, was wir eigentlich da vor Ort haben.
Hat in Ihrer Arbeit, in Ihrer Prüftätigkeit das schon mal Datenschutzmodell eine Rolle gespielt? Das ist immerhin von 2018, auch vorher schon, aber 2018 von der DSK verabschiedet worden. Und ich beobachte das natürlich sehr genau, hat das eine Rolle gespielt. Und mein Eindruck ist, dass die Aufsichtsbehörden das Standarddatenschutzmodell noch nicht so richtig verwenden mögen. Hat man in Hamburg das Standarddatenschutzmodell benutzt?
Also ich denke, das haben wir schon sehr gut benutzt. Das Standarddatenschutzmodell ist teilweise eben auch ja gerade bei unseren technischen Prüfungen immer wieder dann dabei gewesen. Und es kommt natürlich darauf an, um welche Fragestellungen es sich handelte. Wir haben häufig eben auch Eingaben von Betroffenen. Wir sind ja nicht so viel anlassunabhängig, können wir leider gar nicht tätig, sodass wir dann immer auf die einzelnen Fragestellungen kommen, die uns dann vor Ort gemeldet werden, und dann prüfen wir das natürlich in der jeweils gebotenen Tiefe.
Ich erinnere mich, dass Sie zu diesen Initiatoren gehörten, zu den prominenten Initiatoren der digitalen Charta, der Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union gehörten. Ein Papier, das im November 2016 veröffentlicht wurde. Der Vorschlag wurde dann 2017 noch diskutiert, teilweise auch kritisch von eigentlich gewogenen Menschen. Was ist aus diesem ganzen Projekt geworden?
Ja, also es gab ja dann nochmal 2018 ein Update, wo dann die Regelung nochmal, nachdem man diese Diskussion ja hatte über die einzelnen Regelungsbereiche, über die einzelnen Artikel, auch nochmal ausgewertet hat. Und dieses ist dann auf dem Stand zu 18 bis heute so geblieben.
Wie beurteilen Sie das?
Das Ganze ist natürlich zu einer Zeit gekommen, wo man bereits die Datenschutzgrundverordnung hatte und wo auch schon sozusagen der Regulierungsbereich im Datenschutz für die Öffentlichkeit sehr hoch war. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass viele gesagt haben, was brauchen wir denn jetzt noch in solche Regelungen für Grundrechte? Und im Grunde war es eine strategisch etwas ungünstige Situation. Viele Einwände kamen eben auch daher, dass sie sagten, Grundrechte sind ja so offen, da brauchen wir jetzt nicht die Welt, muss sich nicht verändern, nur weil wir digitale Technologie einfließen lassen in unser tägliches Leben. Aber wenn man sich das mal anguckt, dann ist es ja vielleicht gar nicht so eindeutig. Weil wir haben ja nicht nur den Datenschutz und die informationelle Integrität, die da eine Rolle spielt als Konglomerat von Datenschutz und Datensicherheit, sondern wir haben im Prinzip ja viel mehr. Wir haben die Frage der Netzneutralität etwa, wir haben die Frage der Wettbewerbsverzerrung.
Ist die Netzneutralität keine Datenschutzfrage, die sozusagen innerhalb des Datenschutzthemas eigentlich schon verortet ist?
Ich glaube nicht, dass wir jetzt als Datenschutzbehörden da einen großen Einfluss darauf gehabt haben oder darauf gehabt hätten, wer dann welche Daten durchlässt. Also das würde man jedenfalls nicht sozusagen auf unseren Bereich fokussieren. Wir haben das ganze Problem der digitalen Diskriminierung durch künstliche Intelligenz. Wir haben den Einsatz von automatisierten Einzelentscheidungen, die gehen von etwa der Sozialhilfeproblematik bis hin zur digitalen Tötung in Kriegen, wo es eben Einsatz von künstlicher Intelligenz gibt. Das sind Dinge, die halten wir mit dem Datenschutz nicht ab. Und insofern sind das Dinge, die wir von den Strukturen her auch in eine grundlegende veränderte Rechtsrahmung der Grundrechte hineinbringen können. Das ist nach wie vor meine Überzeugung.
Gibt es etwas, was Sie im Laufe Ihrer Amtszeit bezüglich Datenschutz dazugelernt haben? Also gibt es Dinge, wo Sie am Anfang Ihrer Dienstzeit noch nicht sowas auf dem Schirm hatten? Jetzt gar nicht nur technisch, da hat sich natürlich viel in dieser Zeit getan, sondern auch Vorstellungen vom Datenschutz, was das bedeutet, was auch die Dimension des Ganzen angeht?
Ja, also ich glaube, der Begriff des Datenschutzes ist schon irgendwie ein Begriff, der abgegriffen erscheint, der über die Jahre auch den Strahlglanz verloren hat, der auch so ein bisschen in die kritische Ecke gerutscht ist. Datenschutz an sich suggeriert ja, wir schützen die Daten, aber wir schützen ja eben die personenbezogenen Daten. Im Grunde schützen wir uns. Und je stärker die digitale Welt wurde, je mehr die digitale Welt auch die Rechte, Freiheiten des Einzelnen, aber auch die Gleichheit zwischen Menschen beeinträchtigt, desto mehr ist dieser Begriff des Datenschutzes etwas missglückt. Und man müsste eigentlich von informationeller Integrität sprechen, dass sozusagen alles etwas erhöht und etwas breiter macht. Und ich glaube in der Tat, wir leben in einer Welt, wo auch der Begriff, der alte Begriff des Datenschutzes sich radikal verändert hat. Wenn wir uns die Zeiten noch der Volkszählung angucken und wenn wir jetzt sehen, was alles gemacht wird, was alles umgesetzt wird, dann ist mit Blick auf die Daten so eine Erodierung der Privatsphäre zu beschreiben, die kein fester Begriff ist, sondern sich in der Zeit sehr, sehr gewandelt hat. Und dieser Wandel des Begriffs der Privatsphäre ist permanent auch noch in der Diskussion und er verläuft weiter. Und da muss man, glaube ich, ganz wichtig die Grenzen ziehen, wie weit dieser Wandel gehen kann und wo wir unsere letzten unhintergehbaren Strukturen der menschlichen Freiheit, der menschlichen Gleichheit haben und entsprechend auch diese nicht durch digitale Technologien mehr antasten dürfen.
Sie sehen den Datenschutz im Schutz der Privatheit gegründet. Das ist sozusagen der paradigmatische Kern im Datenschutz.
Ja,
man kann ihn anders sehen. Man könnte es auch thematisieren, dass es um die Asymmetrie zwischen Organisation und Personen geht und dass diese Machtasymmetrie, die ja gerade bei Google und Facebook gegenüber den betroffenen Personen sehr, sehr deutlich ist, wo selbst eine Kanzlerin keine Chance hat, sich sozusagen da wirklich Gehör zu verschaffen, dass dieses Verhältnis unter Bedingungen gestellt werden soll und dass das sozusagen der Scope des Datenschutzes ist, des Datenschutzrechts
auch ist. Das ist natürlich dann der andere Weg und der ist natürlich auch begreifbar in dem Moment, wo man den Wandel als durchaus auch gegeben ansieht. Ich habe ja gesagt, ich halte es für einen wandelbaren Begriff, die Privatsphäre und die letzten Strukturen dieses Begriffs, der Kernbereich dieses Begriffs, der darf am Ende nicht verändert werden und der muss auch veränderungsfest sozusagen sein. Darüber hinaus gebe ich Ihnen vollkommen recht, was in dieser in diesem Veränderungsbereich ist, das muss in der Tat dann auch akzeptiert werden und das darf aber nicht akzeptiert werden in einer vollkommen verfahrensamorphen Weise, sondern wir brauchen dafür Verfahren, wir brauchen dafür konkrete Vorgaben und wir brauchen vor allem demokratische Prozesse dafür. Und das ist ein Riesenproblem, in dem wir im Moment sind, weil wir diesen Begriff der Privatsphäre haben, der sich verändert, und zwar so verändert, dass er sich monokratisch verändert, wie monokratische Unternehmen wie Facebook agieren, verändert sich dieser Begriff, weil das, was bei uns unten ankommt, bei dem einzelnen Menschen, ist eine Entwicklung, in der demokratische Prozesse überhaupt gar keine Rolle spielen. Wir sehen das an diesen großen Unternehmen wie Google und wie Facebook, die Dinge in die Welt geben und die nach unten laufen lassen. Wir brauchen vielmehr auch eine Demokratisierung dieser Modelle. Wir brauchen demokratische Plattformen, wir brauchen offene Plattformen. Und das ist, glaube ich, der prozedurale Gedanke auch in der Tat, den wir hinter dem Datenschutz dann haben und den wir auch zum Leben erwecken müssen.
Wo wären Sie in der Vergangenheit vielleicht gern noch mutiger gewesen, als Sie vielleicht waren? Oder vielleicht haben Sie auch mal irgendwo, waren Sie vielleicht auch mal übermütig? Gibt es da so, wo Sie überzogen haben, gibt es da so Sachen, die Sie bereuen oder die Sie besonders gelungen fanden oder eben nicht so?
Nein, ich glaube, also überzogen würde ich sagen, habe ich nicht. Ich glaube eher, ich hätte an einigen Ecken und Kanten noch stärker auf das hören sollen, was mein Herz sagt, wo man dann eben auch manchmal eher sagt, okay, das ist jetzt mit Rücksicht eben auch auf andere Belange dann vielleicht mal nicht so durchgekommen. Da hätte ich noch mehr reingehen können. Das ist aber in der Tat eine Sache, die ich dann natürlich auch auf den menschlichen Faktor schiebe, weil in der Tat, man ist keine Maschine und man muss eben jeden einzelnen Kampf auch bestehen. Und wir haben in den letzten Jahren sehr viele Kämpfe ausgefochten, wir haben viele Kämpfe gewonnen, wir haben auch Kämpfe verloren. Und es sind nicht immer nur diejenigen, die ganz vorne stehen, die diese Kämpfe betreiben, es sind die Kolleginnen und Kollegen, die in den Behörden sitzen, die auch das, was man dann als Erfolg präsentieren kann, mit dann im Endeffekt verantworten und bearbeiten. Und da muss man eben auch häufig Abstriche machen, gerade wenn es darum geht, eine Behörde, die ohnehin schlecht ausgestattet ist, durch diese Unwägbarkeiten der digitalen Welt zu führen.
Gab es bei Ihnen dann auch mal schlaflose Nächte? Also konnten Sie das abschalten? Also sind das Dinge, wo man in der Behörde sitzt und dann arbeitet und abends ist dann aber auch tatsächlich andere Gedanken, oder gab es auch Themenbereiche, wo Sie gesagt haben, oh, das hat mich wirklich lange beschäftigt?
Naja, es ist nicht so, dass man abends dann abschaltet, man kriegt abends Anrufe, man kriegt abends Mails, insbesondere von Medien, und man wird gefragt, und ich bin auch immer dann mit offenem Visier und habe mich dann immer dazu geäußert. Und manchmal kriegt man dann auch einen über die Rübe und dann muss man damit irgendwie leben. Und manche Dinge laufen gut. Also, aber schlaflos war ich nie. Ich habe immer meine Ruhe gefunden in mir. Auf der anderen Seite ist auch dadurch, dass ich diesen Job jetzt nicht mehr mache, ein gewisser Druck weg.
Mhm. Warum gibt es so wenige Gerichtsverfahren? Warum hat man es zu so wenig Gerichtsverfahren kommen lassen? Warum fürchten Datenschutzaufsichtsbehörden Gerichtsverfahren?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Und das ist der eine Teil, den habe ich ja bereits beantwortet, weil es einfach unheimlich aufwendig ist, die gerichtliche Verfahren durchzuführen. Und teilweise eben auch schwierig, dann am Ende noch überhaupt zu wissen, worum es geht. Wir haben jetzt ein Beispiel, die G20-Problematik mit der Gesichtserkennung, wo die Polizei Hamburg eine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt hat und alle Bilder, die es gab in der Stadt, sozusagen in dem Umfeld G20 in Hamburg zusammengezogen hat, über diese Datei immer wieder diese Gesichtserkennungssoftware hat laufen lassen, wo teilweise vollkommen Unbeteiligte, die einfach nur in der S-Bahn saßen, auch gespeichert waren, Menschen, die überhaupt nichts mit Ausschreitung oder so zu tun haben. Da haben wir ein Verfahren geführt, das ist bis heute nicht beendet. Und das liegt jetzt Jahre zurück und wird immer wieder hochgeholt, dann muss man sich immer wieder dazu äußern und dann werden Schriftsätze hin und her geschoben. Das ist für die Behörde belastend und für die Menschen, die da in der Behörde arbeiten, auch. Und je mehr man solche Verfahren aufhäuft, desto mehr wird es zu einer Welle, die immer höher wird und irgendwann über allem zusammenstürzt. Wir hatten ein Verfahren mit H&M mit 35 Millionen, da ging es ja um Arbeitnehmerdatenschutz und massive Verstöße gegen den Arbeitnehmerdatenschutz. Dieses Verfahren ist glücklicherweise nicht vor Gericht gekommen. Ich stelle mir auch hier vor, hätte man ein solches Verfahren über die Instanzen getrieben, wäre man am Ende beim EuGH gelandet, weil es mit Sicherheit am Ende dann in der Tat auch eine Vorlage für Entscheidungen über die Fragen gibt, wie kann man eigentlich Daten, wie kann man eigentlich Bußgelder dann bemessen. Da sind sehr viele Fragen noch offen. Und das kann man einer Behörde einfach nicht antun, jedem dieser Fragestellungen dann vor Gericht zu gehen.
Wir haben viel jetzt schon über die Fragen Schutz für den Bürger geredet. Wie ist es so, Schutz gegenüber dem Staat und gegenüber Überwachung und Ähnlichem? Wie prägend war das auch in Ihrer Behörde? Oder war es vor allem viel Facebook, Google und Konsorten?
Nein, also wir haben natürlich insbesondere nach 2013, nach den Snowden Revelations ganz klar sehen müssen, alle mussten es sehen, dass hinter diesen großen Big-Tech-Firmen im Grunde noch ein viel größerer Big Brother steckt. Und das ist der Staat, mit seinen Geheimdiensten, das ist der Staat mit seiner Überwachungstechnologie, mit seinen Sicherheitsbehörden. Und da macht ja Deutschland auch keine Ausnahme. Und wenn wir uns die Strukturen angucken, die über Jahre auch in der Merkel-Ära gepusht wurden, haben wir es ja mit einer Kaskade von Sicherheitsgesetzen zu tun, die immer stärker auch die Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern eingeschränkt haben und die im Übrigen dazu geführt haben, dass das Bundesverfassungsgericht im permanenten Modus auch Urteile fällte, um diese Entscheidung des Gesetzgebers aufzuheben. Und das ist ein Widerspruch und eine Spannung im Rechtsstaat, den wir seither aushalten und der immer größer wird, der durch die technologischen Exzesse teilweise, die wir haben, auch immer bedeutsamer wird, wenn wir uns überlegen, die digitale Technologie der Gesichtserkennung, die Einzug nimmt durch solche Firmen im Übrigen, die das für Sicherheitsbehörden anbieten. Ich denke jetzt an Clearview in New York, die bei uns eben auch ganz vorne auf der Liste standen und bei denen heute noch ein Anordnungsverfahren läuft, das sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube einfach, dass so ein Unternehmen genau überprüft werden muss. Da geht es um Milliarden von Gesichtern, die dort gescrapt wurden aus dem Netz und die letztlich dann bereitgestellt werden für Recherchen von Sicherheitsbehörden. Was sind das für Sicherheitsbehörden, kann man da fragen? Und man wird die Antwort so gar nicht kriegen. Es sind alle möglichen Sicherheitsbehörden. Es sind rechtsstaatliche und eben Sicherheitsbehörden, die möglicherweise auch eben auch ganz, aus ganz anderen Ecken kommen. Und wenn wir uns diese digitale Technologie angucken, dann ist das wie Kriegswaffen, die man exportiert. Hier muss wirklich ganz klar sein, so etwas darf erstmal nur den gesetzlichen Regelungen folgen. Es darf im Prinzip auch nicht in die Grundrechte massiv eingreifen. Das muss eben auch reguliert werden, wie man mit dieser Technologie umgeht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Herausforderung auch für die nächste Zeit.
Aber dann kommt ja oftmals auch der Vorwurf, dann dauert das auch alles zu lange. Oder wir müssen doch als Sicherheitsbehörden Waffengleichheit haben oder zumindest relativ nah an den Überwachten sein, sodass wir da nicht erst noch warten können, bis irgendwelche Folgenabschätzungen, irgendwelche Prüfungen oder was sonst was passiert ist, sondern jetzt müssen wir aufpassen, dass da jetzt nicht ein Attentat passiert. Ist das etwas, wie kriegt man das gelöst? Also dass es in einer Form ist, dass man sich noch sicher fühlen kann, ja, auf der einen Seite, das werden die Sicherheitsbehörden sagen, das brauchen wir, auf der anderen Seite aber die Bürgerrechte und den Schutz vor dem Staat eben dann auch gewährleistet ist, ohne dass es in die eine oder andere Richtung zu einem Super-GAU kommt.
Ja, ich denke, vieles, was wir diskutieren, ist eine anlasslose Überwachung, die durchgeführt wird, um eben im Prinzip abweichendes Verhalten festzustellen. Und das betrifft etwa Kameraüberwachung, wenn man sie mit Biometrie knüpft. Das betrifft aber auch Verhaltensbeobachtung, wenn sie nur an devianten Verhalten ausgerichtet ist. Alles, was nicht der Norm entspricht, wird gespeichert, wird aufgerufen, wird im Prinzip dann als abweichendes Verhalten sofort bemerkt. Das ist eine Chinaisierung des Rechtsstaats, wenn man so will, weil wenn wir in allen Bereichen uns auf digitale Technologien verlassen, dann verlieren wir einfach auch die Freiheit, entsprechend der Norm Abweichung zu handeln. Das heißt, jede Norm muss auch einen Bereich haben, wo eine Übertretung folgenlos möglich ist. Wenn wir eine Situation haben, wo jede Normübertretung unmittelbar die Sanktion nach sich zieht, verlieren wir sehr viel. Rein vom rechtsethisch-philosophischen betrachtet, muss man sagen, die menschliche Handlungsfreiheit ist ja gerade die, eben nicht immer nur nach Kategorie A zu handeln, sondern auch dagegen. Und das verliert man in einer digitalen Gesellschaft, die durchstrukturiert ist und die alles erfasst. Und da müssen wir eben auch aufpassen, gerade im öffentlichen Bereich, dass wir da nicht hinkommen.
Jetzt sind Sie ja nicht mehr als Datenschutzbeauftragter tätig. Es gibt einen Nachfolger. Haben Sie einen Brief geschrieben und in der Schublade hinterlassen? Oder haben Sie mit ihm schon Tipps ausgetauscht, was Sie ihm raten? Oder wie ist die Übergabe passiert?
Nein, ich glaube, er ist jetzt auch noch gar nicht im Dienst. Er wird wohl erst jetzt in einigen Wochen dort antreten. Und es ist auch nicht meine Arbeit, ihm gute Ratschläge zu geben. Das muss jeder selbst für sich wissen und dann auch für sich ausmachen. Insofern, ich habe meinen eigenen Ratschlag nur gehabt, eben nicht allen, die an einem CERN auch sozusagen nachzugeben. Und ich denke, das ist ein Ratschlag, der für mich wichtig war. Wie das jetzt weitergeht, wird man sehen. Ich hoffe jedenfalls und wünsche ihm viel Erfolg.
Was werden denn die großen Herausforderungen sein, die er sich, aber auch alle anderen Datenschutzaufsichtsbehörden in den nächsten Jahren stellen werden? Wo sehen Sie die Schwerpunkte? KI hatten wir schon so ein Thema, aber wird es noch schlimmer sozusagen, was die Totalüberwachung auch durch den Staat angeht, was wir gerade eben noch angesprochen haben? Wo sehen Sie wahrscheinlich Schwerpunkte?
Ja, es ist natürlich in der Tat die digitale Technologie, die immer mehr auf die autonomen Systeme an Handlungsoptionen auslagert. In dem Moment, wo autonome Systeme immer machtvoller werden, wird die Autonomie des Menschen immer geringer. Das kann man schon am autonomen Fahren sehen. Natürlich ist das autonome Verfahren eine Idee, wie man auch Menschen dann sicher durch den Verkehr bringt. Aber auf der anderen Seite ist das autonome Fahren eine Auslieferung an die Maschine. Also das heißt, Autonomiegrade werden verschoben von Menschen auf die Maschine. Und das ist ein Punkt, der uns in den nächsten Jahren immer mehr begleiten wird und auf den wir dann auch Antworten brauchen.
Wie geht es mit Ihnen weiter? Sie sind jetzt Sie sind ja nicht Privatier geworden, sondern sind jetzt ja wieder an der Uni. Inwieweit sind Sie noch mit Datenschutz in irgendeiner Form, außer als Bürger, in Berührung und interessierter vielleicht Zeitungsleser, sind Sie noch in irgendeiner Form aktiv? Oder ist jetzt wieder normale Professorentätigkeit sozusagen zurück ins Glied?
Also normal insofern nicht, weil ich natürlich in meiner wissenschaftlichen Ausrichtung ganz oben auch die digitale Welt habe und die Frage, in welche Richtung bewegt sich die digitale Welt. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, den jungen Menschen diese Fragen nahezubringen. Also insofern in der Ausbildung, dann sehe ich eben auch ganz wichtige Wurzeln, die diese Themen haben müssen, um eben auch für zukünftige Fragestellungen gewappnet zu sein. Und natürlich versuche ich auch, diese Fragen und diese Ideen, die im wissenschaftlichen Bereich ja schon eine gewisse Bedeutung haben, stärker auch in die Öffentlichkeit zu bringen und werde da sicher auch noch einige Projekte vorlegen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich ganz herzlich.